Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Welche Tiere locken eigentlich Besucher in Zoos und Tiergärten?
Elephants, Giraffe, Tigers, Lions.
Elefanten, Giraffen, Löwen, Tiger, das sind die großen, charismatischen Tiere, von denen es heißt, die braucht man auf jeden Fall, sonst wird man gar nicht als richtiger Zoo wahrgenommen.
Aber Zoos und Tiergärten können auch ohne Großtiere Publikumsmagnete sein, so eine Studie irischer Forscher. Mehr dazu am Ende der Sendung. Vorher stellen wir eine künstliche Netzhaut aus Stammzellen vor und gehen dem Rätsel über die Entstehung der Marsmonde nach. Zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Die Retina im hinteren Teil des Auges besteht aus lichtempfindlichen feinen Strukturen, den Stäbchen und den Zapfen. Diese reagieren auf Licht und erzeugen elektrische Signale, die dann im Gehirn verarbeitet werden. In der Retina beginnt die Wahrnehmung optischer Reize. Auf der Online-Tagung der Stammzellenforscher stellte der Neurowissenschaftler Botton Roska nun eine künstliche Retina vor. Michael Lange hat mit ihm darüber per Skype gesprochen.
An das Innere eines Auges kommen Wissenschaftler nicht so leicht heran. Nur zu gerne würden sie an einer funktionierenden, lebenden Retina forschen. Deshalb nutzt Botton Roska vom Institut für molekulare und klinische Ophthalmologie in Basel eine Methode, um eine menschliche Netzhaut im Labor wachsen zu lassen.
Wir züchten kleine Organoide mit verschiedenen Zelltypen. Der Aufbau dieser Mini-Organe entspricht der menschlichen Netzhaut, der Retina. Wir entnehmen bei einem Patienten eine Gewebeprobe und in 200 Tagen haben wir tausende Miniaturkopien dieser charakteristischen menschlichen Netzhaut.
Das Organoid ist zwar kleiner als eine natürliche Netzhaut im Auge, aber sie beherbergt alle Zellen, die auch in der Netzhaut vorkommen. Um die Mini-Organe zu züchten, brauchen die Wissenschaftler nicht einmal Material aus dem Auge eines Patienten.
Wir stellen sogenannte pluripotente Stammzellen her. Dazu reicht die Blutprobe eines Patienten oder eine Hautbiopsie. Das sind reife Zellen eines Patienten, die wir mit bekannten biologischen Faktoren umprogrammieren, sodass sie zu Stammzellen werden. Danach brauchen wir keine genetischen Tricks mehr. Wir wählen lediglich die richtigen Zellen aus und lenken die Entwicklung der Zellen mit speziellen Botenstoffen und Proteinen in eine bestimmte Richtung. Und dann wachsen sie.
Auf der diesjährigen internationalen Tagung der Stammzellenforscher zeigte Botton Roska, was die Zellen in der künstlichen Netzhaut alles können. Forscher erhalten so die Möglichkeit, neue Heilverfahren an lebenden menschlichen Geweben zu testen, ohne Tier- oder Menschenversuche. Aber Botton Roska betreibt nicht nur Grundlagenforschung. Ein Verfahren zur Heilung erblindeter Menschen, das Botton Roska bereits vor über 10 Jahren entwickelt hat, ist inzwischen praxisreif.
Bei erblindeten Patienten testen wir eine Gentherapie. Dabei spritzen wir speziell programmierte Genfähren direkt ins Auge. Die Genfähren erreichen die Retina und sorgen dafür, dass dort lichtempfindliche Kanäle gebildet werden. Die Kanäle lassen elektrische Ladungen passieren und die Netzhaut im Auge funktioniert wieder.
Diese Technik wird auch als Optogenetik bezeichnet. Dabei schleusen Wissenschaftler genetische Bauanleitungen für kleine Kanäle aus Bakterien oder Algen in lebende Zellen ein. Diese Kanäle reagieren auf Licht, sodass sich die Zellen anschließend mit Licht an- und ausschalten lassen. Das Verfahren wird bereits zur Behandlung von Blinden eingesetzt und zurzeit in Paris, London und Pittsburgh erprobt. Ende des Jahres sollen die ersten Ergebnisse vorliegen. Für andere Patienten, die nicht vollständig erblindet sind, ist dieses Verfahren jedoch nicht geeignet. Um auch ihnen zu helfen, hat das Team um Botton Roska eine molekulare Maschine entwickelt, die zusätzliche Sehfähigkeit verleihen soll. Diese Technik ist noch ganz neu und wird erst im Labor ausprobiert.
Wir verwenden Nanobauteile, winzige kleine Goldstäbchen. Sobald nahes Infrarotlicht darauf trifft, erwärmen sich die Stäbchen. Wir haben sie mit speziellen Antikörpern an Ionenkanäle gekoppelt, so wie sie in der Retina vorliegen. Diese winzigen Maschinen fangen das Infrarotlicht ein, die Stäbchen werden heiß, die Hitze öffnet die Kanäle und es fließt elektrischer Strom.
Botond Roska will mit dieser molekularen Maschine zukünftig Patienten helfen, die noch sehen, die aber ihre natürliche Sehkraft nach und nach verlieren. Ihre restliche Sehkraft soll ergänzt werden durch das Sehen von infrarotem Licht. Eine innovative Idee, aber noch weit von der Anwendung entfernt.
Neues Sehen für Erblindete. Michael Lange über eine künstliche Netzhaut aus Stammzellen. Neben der Erde ist der Mars der einzige erdähnliche Planet im Sonnensystem, um den Monde kreisen. Allerdings keine wohlgeformten Körper wie der Erdmond, sondern eher Gesteinsbrocken in Kartoffelform. Doch woher stammen Phobos und Deimos? US-amerikanische Astronomen haben dafür nun eine ungewöhnliche Erklärung. Details von Guido Meyer.
Phobos und Deimos sind zwei Asteroiden, die vom Mars eingefangen und von ihm auf Umlaufbahnen gezwungen wurden, sagen die einen. Andere sagen nein, beide Monde sind mit dem Planeten zusammen entstanden. Nur in einem, da sind beide Lager sich einig.
Over time, Phobos will approach Mars closer and closer.
Mit der Zeit nähert sich Phobos dem Mars mehr und mehr an. Wenn er einen bestimmten Abstand unterschreitet, werden die Gezeitenkräfte des Planeten den Mond auseinanderreißen. Sein Gesteinsmaterial dürfte dann für ein paar Millionen Jahre einen Ring um den Mars bilden.
Der Verfahrenstechniker Troy Lee Hudson arbeitet für das kalifornische Jet Propulsion Laboratory im Team von InSight, einer US-Sonde, die seit fast 2 Jahren auf der Oberfläche des Mars steht. Sie untersucht seinen Aufbau und seine Zusammensetzung. Diese Angaben werden vielleicht dabei helfen, die Frage zu klären, ob seine beiden Monde Phobos und Deimos aus dem Planeten herausgeschlagen wurden und womöglich eines Tages wieder dorthin zurückkehren, auf seine Oberfläche, ergänzt der Astronom Mattia Chuk vom SETI-Institut ebenfalls in Kalifornien.
Wenn Phobos dem Mars zu nahe kommt, bricht er auseinander und wird zu einem Ring. Ringe haben die Tendenz, sich auszudehnen, sich mittels ihrer Bewegungsenergie, die sie durch das Zerbersten des Mutterkörpers erhalten haben, vom Planeten wegzubewegen. Aus den äußersten Brocken dieses Rings aus Gestein formen sich dann neue kleine Monde.
Das wären dann Monde vom Typ Deimos, der andere, der kleinere der beiden Marsmonde. Er befindet sich derzeit weit genug vom Planeten weg, um nicht auf ihn zu stürzen. Doch hier beginnt die Geschichte eigentlich erst.
Der Ring fällt irgendwann auf den Mars, weil seine Bestandteile auf zu niedrigen Umlaufbahnen kreisten, in zu großer Nähe zum Planeten. Ist der Ring aber aus dem Weg, hat die Anziehungskraft des Mars freien Zugriff auf die äußeren kleinen Monde. Er zieht sie näher an sich heran, bis auch sie zerbersten. Aus ihnen entsteht dann wieder ein Ring und alles geht von vorne los.
Und deswegen seien Phobos und Deimos keine eingefangenen Asteroiden, sondern recyceltes Material eines früheren Rings um den Mars, glaubt das Astrophysikerteam vom SETI-Institut. Und damit auch Ausgangsmaterial für den nächsten Ring.
Es gibt ständig Zyklen von Ringen und Monden und bei jedem Durchgang geht Material verloren. Jeder neue Mond ist kleiner. Die heutige Umlaufbahn des kleineren äußeren Mondes Deimos verrät uns, wie groß sein Vorgänger gewesen sein muss. Er war etwa 20 Mal massiver als Phobos, der größere der beiden Monde. Es war quasi sein Großvater.
Die Monde des Mars. Guido Meyer über die Frage der Entstehung von Phobos und Deimos. Wer die Nacht durchmacht, der zahlt am nächsten Morgen oft die Zeche. Denn ausreichender Schlaf erfüllt eine wichtige lebenserhaltende Funktion. Aber wieso ist es für den Körper und für das Gehirn ein Problem, wach zu bleiben? Der Antwort auf diese Frage ist nun eine amerikanische Forscherin näher gekommen. Details von Volkert Wildermuth.
Vor 120 Jahren haben russische Forscher Hundewelpen Tag und Nacht in ständiger Bewegung gehalten. Nach 5 Tagen waren die Tiere tot. Tatsächlich konnten sie länger ohne Nahrung als ohne Schlaf überleben. Oder starben sie, weil sie sich ständig bewegen mussten? Es ist gar nicht so einfach, die Effekte der Schlaflosigkeit wirklich isoliert zu untersuchen. An der Harvard Medical School arbeitet Dragana Rogulia mit Fruchtfliegen.
Es ist schwer, die Tiere wach zu halten. Es gibt diesen mächtigen Drang zu schlafen. Wenn man die Gläschen schüttelt, schaffen es die Fliegen irgendwie, sich an den Baumwollstopfen festzuklammern und sich den Schlaf zu holen.
Die Neurobiologin untersucht deshalb genetisch veränderte Fliegen. Bei Raumtemperatur schlafen diese Mutanten ganz normal, so lassen sie sich großziehen. Aber wenn der Thermostat im Labor auf 29 Grad hochgedreht wird, springt ein genetischer Schalter in ihrem Gehirn an und unterdrückt ihr Schlafbedürfnis. Die Fliegen sind Tag und Nacht aktiv, aber das verkürzt die Lebenserwartung signifikant. Normale Fruchtfliegen leben bei diesen Temperaturen 40 Tage. Die schlaflosen Tiere waren nach 20 Tagen alle tot. Nur woran starben sie? Dragana Rogulia und ihr Team untersuchten sorgfältig alle Organe.
Es gibt einen dramatischen Anstieg von aggressiven Sauerstoffverbindungen bei den Fliegen ohne Schlaf, aber ausschließlich im Darm. Wir waren geschockt. Das war wirklich seltsam.
Dragana Rogulia hätte erwartet, dass Schlafmangel überall im Körper für Probleme sorgt, aber tatsächlich konzentrierten sich die Schäden im Darmtrakt. Das konnten die Forscher sehen, weil sie einen fluoreszierenden Farbstoff in die Zellen gebracht hatten. Im Darm leuchtete der nach und nach immer heller auf, weil sich dort Sauerstoffradikale ansammelten. Und die Intensität ging nach und nach zurück, wenn die Fliegen bei niedrigeren Temperaturen wieder schlafen durften. Das Team experimentierte auch mit Mäusen, die ein sich langsam drehender Stab immer wieder anstupste und wach hielt. Nach 2 Tagen fanden sich auch bei ihnen im Darm und nur im Darm erhöhte Spiegel von Sauerstoffradikalen und nach 5 Tagen begannen die Zellen dort abzusterben. Aus Tierschutzgründen wurden die Experimente mit den Mäusen nicht länger fortgeführt. Deshalb kehrte das Team um Dragana Rogulia noch einmal zu den schlaflosen Fliegen zurück und fütterte sie, sozusagen als Therapie, mit Antioxidantien. Substanzen wie Linolsäure, Resveratrol oder N-Acetylcystein, die Sauerstoffradikale wegfangen.
This was really the sort of wow moment.
Das war ein Wow-Moment. Die Antioxidantien fingen die aggressiven Sauerstoffradikale weg. Und das rettete die Fliegen trotz ihres Schlafmangels. In meinen wildesten Träumen hätte ich das nicht erwartet. Jeden Morgen sammelte sich die ganze Forschergruppe und zählte aufgeregt, wie viele Fliegen noch lebten. Die anderen schlaflosen Fliegen sahen immer kränker aus, bewegten sich kaum noch. Aber diese Kerle, die wirkten körperlich kraftvoll.
Nicht nur Nahrungsergänzungsmittel können den fehlenden Schlaf bei genetisch veränderten Fliegen ausgleichen. Das gelingt auch mit genetischen Tricks, mit denen Dragana Rogulia Enzyme im Darm der Fliegen aktiviert, die Sauerstoffradikale sozusagen entschärfen. Im Gehirn zeigen die gleichen Enzyme dagegen keinerlei Wirkung. Es gibt also wirklich eine ganz spezifische Verbindung zwischen Schlaf und Darm.
The paper is certainly very interesting.
Diese Ergebnisse sind sehr interessant, findet Giorgio Gilestro, der am Imperial College in London herausgefunden hat, dass Fruchtfliegen ein sehr unterschiedliches individuelles Schlafbedürfnis haben.
The mystery has always been, why do some animals die?
Es war immer ein Rätsel, warum eigentlich Tiere sterben, die man gar nicht schlafen lässt. Und jetzt stellt sich heraus, die Lösung findet sich nicht im Gehirn, sondern im Darm. Das ist faszinierend.
Er warnt aber davor, diese Ergebnisse auf den Menschen zu übertragen und mit Antioxidantien Schlafdefizite ausgleichen zu wollen. Das dürfte Dragana Rogulia ähnlich sehen. Ihr geht es nicht in erster Linie um medizinische Anwendungen. Mit ihren Experimenten will sie verstehen, warum der Schlaf schon ganz früh in der Evolution der Tiere entstanden ist.
Oxidativer Stress im Darm spielt bei Schlafmangel eine wichtige Rolle. Das war ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Welche Tiere sind Ihre persönlichen Favoriten, wenn Sie einen Zoo oder einen Tierpark besuchen? Nun, Elefant, Löwe oder Giraffe? Oder sind es eher die Erdmännchen, Pinguine oder Paviane? Egal ob groß oder klein, Affenhaus oder Aquarium, was macht einen Zoo für Besucher attraktiv? Dieser Frage sind Forscher vom Trinity College in Dublin nachgegangen. Details hat jetzt Volker Mrazek.
Am Computer kann man sich heute in fast jede Ecke der Welt beamen, egal wie weit sie auch entfernt sein mag. Exotische Tiere erleben die Leute aber immer noch gerne mit eigenen Augen in zoologischen Gärten.
More than 700 million people
Über 700 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr Zoos und Aquarien auf der ganzen Welt, mehr als zu allen großen Sportveranstaltungen gehen.
Der Zoologe Andrew Mooney vom Trinity College im irischen Dublin wollte wissen, was genau zieht die Leute in Tiergärten und Meeresaquarien? Welche Anlagen sind besonders gut besucht und warum? Ausgangspunkt war ein altes Mantra, könnte man sagen.
Elephants, Giraffe, Tigers, Lions.
Elefanten, Giraffen, Löwen, Tiger, das sind die großen, charismatischen Tiere, von denen es heißt, die braucht man auf jeden Fall, sonst wird man gar nicht als richtiger Zoo wahrgenommen.
Offenbar stimmt das aber nicht so ganz, wie Mooney und andere Forscher jetzt herausgefunden haben. Für ihre aktuelle Studie konnten sie eine einzigartige Informationsquelle anzapfen. Über 1200 Zoos und Aquarien weltweit betreiben schon seit Jahrzehnten eine gemeinsame Datenbank.
Wir kennen jedes einzelne Tier in jedem dieser Zoos und Aquarien. Außerdem gibt die Datenbank Auskunft über die Besucherzahlen. Für unsere Studie haben wir über 450 Einrichtungen weltweit ausgesucht und fast 5000 verschiedene Tierarten betrachtet. Da waren alle Größenklassen dabei, von Mäusen bis zu Killerwalen.
Publikumsmagnete sind Zoos und Aquarien demnach nicht nur, wenn sie Großtiere halten, sondern auch dann, wenn sie sehr viele verschiedene Arten präsentieren oder auch einzigartige, die kaum jemand sonst zu bieten hat. Das sorge ebenfalls für hohe Besucherzahlen, sagt Yvonne Buckley, Professorin für Zoologie am Trinity College.
Es gibt zum Beispiel reine Insekten- und Reptilienzoos. Es gibt Vogelparks. Wir sagen nicht, jeder zoologische Garten sollte jetzt von großen auf kleine Tiere umschwenken oder die Artenzahl stark erhöhen. Aber Erfolg ist auch dann möglich, wenn man kein typischer Zoo mit Elefanten, Giraffen, Löwen und Nashörnern ist.
Großtiere in kleinen Gehegen zu halten. Immer mehr Menschen fragen sich ohnehin, ob das überhaupt artgerecht ist. Als Zoologe und Artenschützer sieht Andrew Mooney noch ein weiteres Raumproblem.
Diese großen, eindrucksvollen Tiere wie Elefanten und Giraffen beanspruchen auch große Geländeflächen. Da es aber eine Aufgabe von Zoos ist, bedrohte Arten zu schützen und zu züchten, könnte man sich fragen, ob es nicht sinnvoller wäre, den Raum anderweitig zu nutzen. Anstelle einer Elefantenherde hätte man zum Beispiel Platz für hunderttausende Insektenarten.
Wenn Großtiere also doch nicht so unabdingbar für den Publikumserfolg sind, haben zoologische Gärten größere Handlungsspielräume als bisher gedacht. So könnten sie etwa mehr für den Erhalt und die Nachzucht von Amphibien tun, findet Mooney, für Frösche, Kröten und Lurche.
Amphibien machen gerade eine weltweite Krise durch. Ein Pilz bringt sie um. Leider werden aber nur wenige Amphibien in Zoos und Aquarien gehalten. Ich glaube, es sind gerade mal 4% aller bekannten Arten. Bei Säugetieren sind es 20%.
Vielleicht nimmt die neue Studie manchen Zoos die Angst, in eine solche Richtung zu gehen. Denn damit müssen offenbar keine sinkenden Besucherzahlen verbunden sein. Nicht mehr Size Matters, die Größe macht's, sondern Small is beautiful. Auch kleinen Arten zu helfen, ist schön.
Es müssen nicht immer Löwen, Elefanten und Giraffen sein. Zoos können auch ohne Großtiere Publikumsmagnete sein. Ein Beitrag von Volker Mrazek. Und aus dem Homeoffice von Piotr Heller stammen heute die Meldungen aus der Wissenschaft.
Auch nicht infizierte Menschen haben Immunzellen, die SARS-CoV-2 angreifen. Das haben Forscher aus den USA und Schweden entdeckt. Sie wollten die Entwicklung von T-Zellen im Blut von Covid-19-Erkrankten untersuchen. Dafür beobachteten sie 10 Patienten über Wochen. Gerade am Beginn der Infektion stieg die Konzentration von T-Zellen an, die speziell das Virus SARS-CoV-2 angreifen. Die Menschen bauten also eine Immunantwort auf. Bei 2 von 10 Personen in einer Kontrollgruppe, also Menschen, die nicht mit dem Virus infiziert waren, fanden die Wissenschaftler ebenfalls diese T-Zellen. Das lege nahe, dass die T-Zellen aufgrund einer früheren Infektion mit einem anderen harmlosen Coronavirus auch das neue Virus angreifen können. Riesige Flecken auf der Oberfläche könnten Beteigeuze verdunkelt haben. Seit letzten Oktober stellt Beteigeuze Astronomen vor ein Rätsel. Der helle Stern in der Schulter des Orion hatte sich bis in den April hinein stark verdunkelt. Warum war unklar? Die gängige Erklärung besagte, der Stern habe massenweise Staub ausgestoßen und erscheine dadurch von der Erde aus gesehen dunkler als sonst. Max-Planck-Astronomen haben nun mit Kollegen aus mehreren Ländern Zweifel an dieser Hypothese angemeldet. Denn das Licht von Beteigeuze hat sich auch in Wellenlängenbereichen verdunkelt, in denen man es bei einem Staubausstoß nicht erwarten würde. Zu dieser Beobachtung, so die Forscher in den Astrophysical Journal Letters, passe viel eher die Erklärung, dass sich riesige Sternflecken auf der Oberfläche Beteigeuzes ausgebreitet haben. In Tirol machen sich gefährliche Stechmücken breit. Österreichische Biologen haben dort Fallen aufgestellt, in denen Mückenweibchen ihre Eier legten. So fanden sie Anzeichen dafür, dass etwa die asiatische Tigermücke bereits in Tirol überwintert. Das notieren sie im Online-Magazin PLOS Neglected Tropical Diseases. Die Tiere können gefährliche Krankheitserreger wie Dengue und Zika übertragen. Einheimische Stechmücken sind dazu nicht in der Lage. Die Geisterspiele in der Bundesliga machen sich auch statistisch deutlich. In der Saison 2018 und 2019 war der Heimvorteil noch deutlich erkennbar. Damals schossen Heimteams insgesamt 123 Tore mehr als die Gästemannschaften. In der gerade beendeten Saison gab es vor der Corona-Pause einen ähnlichen Trend. Die Heimmannschaften erzielten 54 Tore mehr. Das änderte sich in den letzten 9 Spieltagen, die wegen der Corona-Regeln ohne Publikum stattfanden. In diesen Geisterspielen schossen die Heimteams 20 Tore weniger als die Gäste. Der Zusammenhang ist einem Statistiker der niederländischen Universität Tilburg aufgefallen. An den Zahlen sehe man, dass der Heimvorteil verschwunden sei, sagte er der deutschen Presseagentur. Am Frankfurter Flughafen kann man sich jetzt auf Corona testen lassen. Der Flughafenbetreiber hat das Testzentrum heute gemeinsam mit dem Biotech-Unternehmen Centogene und der Lufthansa gestartet. Ein Test soll knapp 60 Euro kosten, die Ergebnisse lägen binnen Stunden vor und seien per Download abrufbar, teilte die Biotechnologiefirma mit. Der Ansatz soll bei der Öffnung des internationalen Reiseverkehrs helfen. Viele Länder verlangen bei der Einreise einen Corona-Test. Aufgesprühte Sensoren könnten die Frische von Lebensmitteln messen. Bei diesem Ansatz haben amerikanische Ingenieure zunächst winzige Graphenstrukturen auf einen Kunststoff gesprüht. Dann fügten sie Histamin-Antikörper hinzu. Sobald die Konstruktion mit Histamin in Berührung kam, veränderte sich ihre elektrische Leitfähigkeit, schreiben die Wissenschaftler im Magazin 2D Materials. Da Histamin ein Anzeichen für verdorbenes Fleisch ist, könnte man den Sensor nutzen, um die Frische von Lebensmitteln festzustellen.
Soweit die Meldung aus der Wissenschaft heute von und mit Piotr Heller.
Sternzeit, 29. Juni. Wenn der Erde der Himmel auf den Kopf fällt. Morgen ist wieder der internationale Asteroidentag. Da heute der internationale Matschtag und der Tag des Waffeleisens ist, mag das nur für ein Schulterzucken sorgen. Doch mit den Asteroiden ist es etwas ernster. Immerhin haben die Vereinten Nationen, anders als beim Matsch und Waffeleisen, diesen Tag mit offiziellen Weihen versehen. Der 30. Juni jedes Jahres soll uns allen die Gefahr aus dem All vor Augen führen. Denn am 30. Juni 1908 kam es in Sibirien, nahe dem Fluss Steinige Tunguska, zu einer gewaltigen Explosion. Ein recht poröses Objekt aus dem Weltraum war in die Erdatmosphäre eingedrungen und noch in der Luft explodiert. In einem Gebiet größer als das Saarland knickten alle Bäume um. Zum Glück war die Region völlig unbewohnt. So etwas kann jederzeit wieder passieren. Vermutlich gibt es über 1 Million Brocken im Sonnensystem, die mit der Erde kollidieren könnten. Aber bisher sind nur gut 1000 bekannt. Eine Initiative, um den britischen Rockmusiker Brian May, der ein promovierter Astronom ist, und den Apollo 9-Astronauten Rusty Schweikart hat daher vor 5 Jahren den Asteroidentag ins Leben gerufen. Man möchte politischen Druck aufbauen, um mit speziellen Teleskopen in den nächsten 10 Jahren mehr als 100.000 gefährliche Objekte zu entdecken. Langfristig ist ein Warndienst geplant, der auf mögliche Einschläge hinweist. Denn eines ist klar, es geht nicht darum, ob irgendwann wieder ein großer Asteroid mit der Erde kollidiert, die Frage ist nur, wann das geschieht.
Morgen geht es bei Forschung aktuell um Corona-Infektionen bei Haus- und bei Nutztieren. Und wir berichten über erfolgreiche Tierversuche mit künstlichem Uterusgewebe. Nach uns Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr, Konjunkturpaket der Bundesregierung verabschiedet. Und ich verabschiede mich jetzt hier am Mikrofon. Mein Name ist Uli Blumenthal.